Auswandern. Allein das Wort regt die Fantasie vieler Menschen seit geraumer Zeit an. Weg aus einem Land, in dem man sich nicht mehr wohlfühlt, das sich in den letzten 10 Jahren so massiv verändert hat. Nichts mehr hören, nichts mehr sehen von all dem täglichen Wahnsinn, dem die Menschen durch unfähige, inkompetente und korrupte Politiker ausgesetzt sind. Weg aus einem Land, in dem die arbeitende Bevölkerung mehr und mehr ausgebeutet wird, in dem die Abgaben mittlerweile so hoch sind, dass die Bürger rund ein halbes Jahr nur für den Staat arbeiten. Weg aus einem Land, in dem die ältere Generation keinen Respekt und keine Wertschätzung erfährt und in dem die Alters-, aber auch die Kinderarmut seit Jahren stetig ansteigen. In dieser Sendung befassen wir uns mit den vielfältigen Gründen für eine Auswanderung bzw. für den Verbleib im Land. Wir zeigen auf, wie viele Deutsche bereits ausgewandert sind, wohin sie diese Auswanderung geführt hat und welche Herausforderungen sie zu meistern hatten. Eigens für diese Sendung habe ich auch mit zahlreichen Auswanderern gesprochen und sie nach Beweggründen, Herausforderungen und ihrem Resümee befragt. Und selbstverständlich habe ich für Sie auch wieder einen kompetenten Gast eingeladen, der uns mit Zahlen, Daten und Fakten versorgt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, ausgesprochen inspirierenden Folge von Thomas Eglinski auf 1. Mein Gast im Studio ist ein sehr vielseitiger Mensch. Er ist Unternehmer, er ist Finanzfachmann, er ist Experte für ein Leben ohne Steuern. Ein ganz interessantes Thema wahrscheinlich auch für Sie, lieber auf 1 Zuschauer. Und darüber hinaus Experte für Auswanderung und auch noch Veranstalter, unter anderem von einem Kongress für Frieden. Herzlich willkommen, Erich Hambach.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich werde dich löchern, weil unsere Zuschauer auch diese Zahlen, Daten und Fakten haben wollen, für die du ja auch bekannt bist. Du machst ja schließlich auch Webinare zum Thema Auswandern und das werden wir heute von A bis Z durchleuchten. Und für die Zuschauer noch ein Hinweis, Erich Hambach und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren, haben schon zahlreiche Veranstaltungen miteinander gemacht und wir bleiben natürlich heute in dieser Sendung auch per Du. Es geht gleich los mit Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Auswandern. Da habe ich auch ein paar schöne Bilder noch vorbereitet zur Inspiration für unsere Zuschauer. Wie viele Deutsche haben denn seit 2015, das ist ja so der Zeitpunkt, da die Migrationswelle über Deutschland geschwappt ist, Deutschland verlassen? Ich gehe mal davon aus, du hast viele Statistiken gewälzt, um das herauszufinden.
Davon kannst du ausgehen, lieber Thomas. Also seit 2015 waren es in Summe wirklich deutsche Bundesbürger, deutsche Staatsbürger im originären Sinn. 2,3 Millionen haben Deutschland überwiegend auch für immer verlassen.
2,3 Millionen. Und ist da eine, ich versuche ja diesen Begriff zu vermeiden, exponentielle Kurve. Da haben wir alle ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht. Kennt man einen Anstieg?
Ja, ich habe da einen anderen. Das ist ein Hockeystick. Und zwar war das bis 2015, gehen wir bis 91 zurück, im Schnitt etwa 120.000 Deutsche pro Jahr. Und mit 2015, wie das Thema Wir schaffen das, Migrationsbewegung und dergleichen dann gestartet ist, ging es wirklich steil nach oben, hat sich dann eingependelt in den letzten Jahren auf knappe 300.000 pro Jahr. Es war nur 2020 ein kleiner Einknick wegen Corona, da waren ja viele doch dauerhaft eingesperrt.
Knapp 300.000 Deutsche verlassen ihr Heimatland aktuell.
Ja, und der Trend scheint sich noch zu verstärken.
Gibt es darüber auch eine Statistik, die aufzeigt, welche Berufsgruppen überwiegend auswandern?
Ja, da gibt es vielfältige. Braucht man auch nur zu statista.de gehen oder dstatista, wie die Plattformen eben alle heißen. Die Berufsgruppe, wenn man sie so nennen will, die größte, sind die über 50-Jährigen, die Ruheständler, die Rentner. Aber es gibt eben auch die typischen digitalen Nomaden, die 20- bis 30-Jährigen, die machen fast 50% aus. Wenn man die Gruppe der 20- bis 35-Jährigen nimmt, sind es 55% der deutschen Auswanderer. Da sind aber auch ITler dabei, Ingenieure, viele Freiberufler, die digitalen Nomaden. Es hat sich ja das Homeworking seit Corona sehr etabliert. Und da gibt es eben viele, die um die Welt ziehen. Wobei nicht alle dann immer im Ausland an einem Fleck sind. Viele sind ja auch, wie ich zum Beispiel, im Status Perpetual Traveler unterwegs. Also mal ein paar Monate hier, ein paar Monate da, hat dann auch oft steuerliche Gründe.
Ja, über dieses Thema muss man natürlich auch sprechen. Ich habe im Vorfeld zur Vorbereitung auf diese Sendung ganz bewusst dein Webinar Auswandern besucht, um perfekt auch vorbereitet zu sein. Und da hast du Folien gezeigt mit der Auflistung der beliebtesten Zielländer. Wo zieht es den Deutschen hin? Ich darf die Regie bitten, die Folie mal einzublenden. Die hat mich nämlich überrascht.
Ja, also die ist im Prinzip gar nicht so spannend, auch wenn sie uns überrascht. Und ich habe das mir in den letzten Tagen noch mal sehr viel genauer angeschaut. Und es gab auch da eine Veränderung. Bis vor 5 Jahren war es ein bisschen anders, so ähnlich wie es auf der Folie eben auch im Webinar zu sehen war. Aber die letzten 4, 5 Jahre gibt es eigentlich die gleichbleibenden Top 4. Das ist die Schweiz als Nummer 1 neben den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Österreich und Spanien. Also das sind sie im Abstand die Top 4, wo die meisten Deutschen eben hingehen. Und Schweiz ist quasi Spitzenplatz jetzt seit so 3, 4 Jahren. Allerdings muss man einen großen Unterschied machen zwischen Ländern und den Städten, wo die Menschen hingehen und dann auch dauerhaft zufrieden sind. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Und nach diesen Top 4, ja, da kommen noch so Sachen wie Australien hat stark zugenommen in der letzten Zeit, trotz der extremen Corona-Regularien, die es ja auch auf diesem Kontinent gab, Neuseeland, Kanada und dann Portugal, Holland sind auch noch relativ stark vertreten. Also Übersee und ganz weit weg ist nicht so stark. Viele haben immer gedacht, ja, Paraguay ist so das Land der Sehnsüchte für die Europäer und Deutschen, die eben weggehen. Nee, das ist nicht so. Also auch der Süden von Europa und der Norden von Europa, also auch Skandinavien, ist doch ziemlich stark vertreten.
Schweiz und Österreich liegt auf der Hand. Deutsche Sprache, da ist der Ausstieg bzw. das Auswandern natürlich ein Stück weit leichter. Amerika überrascht mich jetzt ein bisschen, denn es ist ja doch ein recht weiter Weg. Aus der Schweiz und aus Österreich fährt man mal rasch über die Grenze und besucht seine Familie, aber Amerika, das ist ja schon...
Ja, hat mich auch überrascht, wobei ich die Faszination persönlich zumindest teilen kann. Also ich bin, wenn es irgendwie geht, ob Corona oder nicht, so alle 3, 4 Jahre für einige Wochen in den USA. Nicht nur aus privaten Gründen, auch Recherche für Bucharbeiten. Und was ich dort eben immer erlebe, was die Menschen angeht, die Freundlichkeit, die Offenheit. Es ist ein wahnsinnig großes Land mit unfassbar viel Natur. Also ich bin einmal eine Nacht durchgefahren, 1800 irgendwas Meilen, eine echte Strecke und habe nicht eine einzige Laterne oder Licht gesehen, geschweige denn eine Siedlung. Also da gibt es einfach viel Platz in Amerika.
Viel Platz für Einwanderer. Bevor wir aber über Auswanderung sprechen, es gibt ja auch genügend Gründe, die dafür sprechen, im Land zu verbleiben. Auch da gibt es in deinem Webinar einen Teil, wo du das Ganze auflistest. Wir blenden die an der Stelle dann bitte auch mal ein und lass uns einfach mal darüber sprechen, was für die Deutschen auch ausschlaggebend dafür ist, im Ländle zu bleiben.
Ja, das sind natürlich die festen familiären Bindungen, das soziale Umfeld auf der einen Seite. Viele würden wirklich gerne weggehen, aber ich höre dann immer wieder in den Gesprächen, ja, Kinder, Enkel, Familie, da tue ich mich schon schwer. Und wenn ich da ganz woanders bin, also das hindert viele. Dann sind es aber eben auch manchmal berufliche Zwänge, dass man eben gar nicht weggehen kann, bis hin eben auch zur Wegzugssteuer. Also du wirst ja heute bestraft, wenn du als vermögender Privatmann oder als Unternehmer weggehst oder als Selbstständiger, da bist du eigentlich schon pleite, bevor du weg bist, was sich das Finanzamt da ausgedacht hat vor einigen Jahren. Und ja, das waren jetzt nur ein paar dieser Gründe, aber es sind auch die gewohnten Dinge im sozialen Umfeld, die man einfach komischerweise oft nicht abgeben kann. Es ist eine Angst vor Neuem, also andere Länder, andere Sitten. Das sind alles so Dinge, die viele einfach davon abhalten, das Land zu verlassen, obwohl sie es im Herzen gerne tun würden.
Ja, ein gesichertes Einkommen ist natürlich auch noch ein Punkt, der viele davon abhält, die Koffer zu packen und das Land zu verlassen. Das war jetzt mal eine Auflistung der Gründe, die dafür sprechen. Und ich vermute mal, wenn man die gewichten würde, wären es wahrscheinlich ganz vorne die Punkte Familie, Freunde, das soziale Umfeld. Diesem Tschüss zu sagen, ist wahrscheinlich für viele die größte Hürde.
Mit Abstand. Also wirklich mit Abstand. Von den Finanzen mal abgesehen, das steht ganz, ganz weit vorne.
Ja, über die Finanzen wollen wir gleich noch sprechen, insbesondere über die Wegzugsteuer. Da möchte ich aber vorab gleich eine Frage stellen in diese Richtung. Seit wann gibt es die eigentlich? Wann ist denn das auf den Weg gebracht worden?
Ja, das ist Anfang der 2020er Jahre eben passiert. Das wurde dann auch vor 2 Jahren nochmal verstärkt. Also in den Jahren 22, 23, 24 hat man da die Zügel Stück für Stück angezogen. Und das ist also kein Honigflecken, also in finanzieller Hinsicht. Das war so ähnlich, ich traue mich ja fast kaum sagen, wie in den Jahren ab 1939 seinerzeit. Da war die Wegzugsteuer halt 100%. Also man konnte noch weggehen, wenn es irgendwie gelang, aber das Vermögen blieb eben hier. Und heute ist es ja fast schon wieder so schlimm. Also die Zahlen, die man da, wenn man mein Beispiel später uns anschauen, ist einfach existenzbedrohend.
Das werden wir tun, denn darüber muss aufgeklärt werden, insbesondere auch, wie man dem Ganzen umgeht. Und jetzt wollen wir uns aber mit den Gründen beschäftigen, die ausschlaggebend dafür sind, dass die Leute ihre Koffer packen. Da gibt es ebenfalls eine Folie in deinem Vortrag. Du gehst normalerweise die Punkte Step by Step durch. Jetzt schauen wir uns mal die gesamte Liste an. Für was spricht für das Auswandern?
Ja, also wenn man sich eben die Liste mal anschaut, dann liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass zum einen mal für gerade diejenigen, die gut verdienen, die was bewegen wollen, der Mittelstand, da ist immer mehr das Thema Abgabenlast, aber auch für die normalen Bürger, wenn man sich die Inflation anschaut, wir haben ja je nach Einkommens- und Familiensituation eine Gesamtbelastung inklusive der direkten Steuern, der indirekten Steuern, der Konsumsteuern, der Lohnsteuer, Sozialabgaben und dergleichen. Das geht teilweise bis 70% vom Bruttolohn und noch mehr. Also es kann sich ja auch vielfach nicht mehr geleistet werden, in Deutschland einfach zu bleiben. Und wenn du als Unternehmer wirklich etwas bewegst, dann ist es ja oft ganz, ganz bitter, wie du da eben auch bestraft wirst finanziell. Da haben wir die steigenden Energiekosten, die mittlerweile aufgrund der Embargo-Politik und wie man eben Russland und andere Geschäftspartner vergrault, machen den Unternehmern das Leben immer schwerer. Der Mittelstand ist wirklich unter Feuer. Also das ist so die eine Schiene.
Also es ist eine hohe Abgabenlast, klar, die bedrückt natürlich alle. Es bleibt vom Brutto immer weniger im Geldbeutel über. Und wenn man so diesen politischen Vorhaben lauscht, das verfolgt, dann scheint das ja auch nicht weniger zu werden, sondern eher mehr.
Ja, also die ganzen Gesetze und Richtlinien in Richtung Lastenausgleich, Vermögensabgabe und, sagen wir mal, Vergemeinschaftung des Privatvermögens in Richtung Staat, um dann irgendwie mal alles noch zu bedienen, was man sich auf der Regierungsbank alles so ausdenkt, da ist ein Ende eigentlich nicht abzusehen. Und das wird natürlich in der Politik so diskutiert, na, das trifft nur die ganz Reichen, Vermögen von einer Viertelmillion oder eine halbe Million aufwärts. Und es gibt einen riesen Freibetrag, also kein Ding, aber es wird wohl eher so laufen wie ein Vorschlag der Bundesbank aus dem Jahr 2018. Die haben nämlich mal einen Plan ausgearbeitet. Es gibt einen Freibetrag von 50.000 Euro und vom Rest 25%. Und SPD-Politiker haben vor einiger Zeit ja sogar den Satz von 50% Vermögensabgabe genannt. Also das tut dann schon sehr, sehr weh. Also das ist sicherlich auch einer der Gründe, worum man weggehen möchte oder sich vielleicht gezwungen sieht. Aber es gibt ja auch viele andere Punkte.
Wir schauen uns gleich die weiteren an, aber wenn wir bei dem Thema Steuern und Abgaben bleiben und uns die Zielorte anschauen, die du gerade erwähnt hast, Schweiz, Österreich, USA, dann Spanien, sind denn dort die Abgaben geringer?
Ja, erstaunlicherweise nicht unbedingt. Also es kommt darauf an, wie man den Plan umsetzt. Also in der Schweiz ist die Abgabenlast ja auch nicht so ganz gering. Man hat dort auch eine Vermögenssteuer. Es kommt natürlich auf den Kanton an, in dem man geht. Die Lebenshaltungskosten sind enorm hoch im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber dort scheint es eher die vermeintliche Sicherheit, Stabilität, dass es eben wohl nicht ein Kriegsschauplatz wird und auch ja über 300.000 deutsche Bürger alleine in der Schweiz ihren Wohnsitz haben. Und der Trend setzt sich eben fort und der deutsche Sprachraum, eine ähnliche Kultur, ähnliche Traditionen, das spricht sicher dann für die Schweiz, aber nicht unbedingt die geringe Abgabenlast.
Okay, dann haben wir diesen Punkt abgehakt. Gehen wir noch mal bitte zurück auf die Gründe für das Auswandern. Ja, im Ausland ist das Wetter meist besser. Beziehungsweise, ich kann ihn mir aussuchen, wenn ich mir im Vorfeld genau die Frage stelle, wo will ich zukünftig leben?
Ja, in welchen klimatischen Verhältnissen möchte ich leben? Und das ist bei mir zum Beispiel mit der Hauptgrund gewesen, aus Deutschland eben wegzugehen Ende 23, weil wenn du eben wie ich mit meiner Frau dich im Bereich Bio, Selbstversorgeranbau selber versorgen willst, noch Tiere halten willst wie Pferde, Hühner, Katzen, irgendwas am eigenen Haus, dann ist es so im Voralpenland mit dem Winter und der Übergangszeit schon ein hartes Leben und daneben aufklären, Seminare machen und dergleichen, also das ist schon auch stressig und im Ausland, wenn das Wetter besser ist, kannst du zwei, dreimal im Jahr ernten. Da wird es dann schon angenehm. Man muss im Winter eben nicht am Auto kratzen, geschweige denn, dass die Straßen vereist sind. Sowas gibt es in vielen Regionen nicht. Manche zieht es in Norden, weil sie eben die Hitze nicht vertragen. Also deshalb kommt ja auch Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, all die Länder kommen ja auch relativ weit vorne schon mit auf den Plan. Aber das Wetter und das Klima ist wirklich für viele auch ein Hauptgrund. Gerade für die Rentner, die eben dem Winter entfliehen wollen und dann den Winter lieber im Süden, im Warmen irgendwo verbringen.
Da schließe ich mich an. Ich mag es im Winter auch deutlich lieber wärmer, im Gegensatz zu meinen Kindern, die leidenschaftliche Skifahrer sind und gar nicht genügend Schnee haben können. Mhm. Schauen wir uns den nächsten Punkt an. Im Durchschnitt sind im Ausland die Menschen gut gelaunt und die Stimmung ist besser. Gibt es dafür auch eine Statistik, die das belegt, oder ist das jetzt einfach eine steile These, die wir hier aufstellen?
Also das ist jetzt nicht mit einer Statistik in dem, ja, es gibt schon eine Glücksstatistik,
stimmt.
Also die
ja,
gibt es tatsächlich.
Glücksdaten.
Und es gibt auch, also eine steile These ist auf gar keinen Fall. Es ist eine Mischung aus eigenen Beobachtungen, Erfahrungen und Gesprächen, die ich eben führe. Es gibt diesen Glücksindex weltweit zu allen Ländern und es gibt eben auch eine große internationale Community von sogenannten Expats, die eben lange schon irgendwo leben. Und die haben eben das auch alles bewertet, in welchem Land und in welcher Stadt ist denn eben das Freizeitangebot am besten, wo ist das Wetter am besten, wo ist die Gesundheitsfürsorge am besten, wo komme ich finanziell steuerlich am besten klar, wo gibt es die besten Arbeitsplätze. Also wenn man eben sich diese Zahlen anschaut, dann ist es eben oft ganz anders, wie man so zuhört in der Presse, was so berichtet wird, wenn man Fokus oder sonst mal eine Tabelle sieht, wo die Leute hingehen. Also wo es wirklich sich lohnt hinzugehen, wo man sich dann auch auf Dauer wohlfühlt, das sind dann oft ganz andere Adressen.
In der Glücksdatenbank, ich kann mich erinnern, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, lag Deutschland tatsächlich lang unter den besten 8. Jetzt sind sie sukzessive zurückgefallen und befinden sich nicht mehr unter den besten 15.
So. Ja, ich glaube schon viel weiter hinten. Ja. Also ich habe jetzt erst heute eine Statistik gelesen, eben Zufriedenheit, wo wollen andere, nicht die Deutschen, sondern wer will jetzt wirklich wohin auswandern, weltweit, über alle Nationen. Und da ist Deutschland der größte Verlierer, der ist also von diesem 8. oder 10. Platz jetzt abgestürzt auf den 48. Platz. Also relativ weit hinten, also auch bei den Städten, wo die Menschen am liebsten leben würden, kommt unter den ersten 20 bei all den Kriterien keine einzige deutsche Stadt vor. Da kratzt München mal so ein bisschen, noch mal ein bisschen Berlin, aber die kommen eigentlich nirgendwo vor, die Deutschen mit.
Ausgerechnet Berlin, kann ich ja gar nicht glauben. Vielfach ist die Infrastruktur besser, die Bahn ist sauber und pünktlich.
Ja, Georgien zum Beispiel, also die ist günstiger als in Deutschland, die ist immer pünktlich, Verspätungen gibt's da quasi nicht im Wortschatz der Georgier. Auch Frankreich kann ich viel aus eigener Erfahrung berichten, also die ist wirklich pünktlich. Die Deutsche Bahn hat jetzt ja einen Negativrekord aufgestellt, dass eben nur ein Drittel der Zugverbindungen pünktlich ankommt. Das heißt, im Umkehrschluss zwei Drittel sind eben nicht pünktlich. Und wenn du dir die Infrastruktur anschaust, nehmen wir mal die Autobahnen, die Straßen. Klar haben die auch andere Systeme in Italien oder auch in Frankreich. Die Straßen sind bestens in Ordnung. Gut, in Deutschland, in den neuen Bundesländern hat man eben nach der Wende auch einiges investiert. Da sind die noch relativ vernünftig. Aber es ist im Vergleich doch, hier stürzen die Brücken ein. Also da kannst du eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Das Geld war ja da, aber es geht ja, wie wir wissen, doch woanders hin.
Es geht woanders hin. Ja, ich war letzte Woche in Dresden und habe festgestellt, dass die Brücke immer noch im Wasser liegt. Sie ist immer noch nicht geborgen, die Carola-Brücke. Und auch die Dresdner schütteln nur den Kopf angesichts dieser Tatsache. Dann haben wir den Punkt, andere Regierungen nehmen die eigene Bevölkerung und deren Bedürfnisse ernst. Aber auch da nicht alle wahrscheinlich.
Ja, also es ist natürlich ein bisschen so die Spielerei mit dem Begriff, wo hat man noch Traditionen, wo ist, sagen wir mal, der Nationalstolz noch keine Todsünde. Da gibt es ja zum Beispiel Ungarn oder auch Tschechien beispielsweise, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, die ganzen südamerikanischen Länder, aber auch in Europa, also ob das jetzt Spanien ist, Portugal, Frankreich, da ist man wirklich stolz auf die eigene Nation und so geht man eben auch mit der Bevölkerung um. Auch wenn jetzt in Frankreich die Bürokratismen nicht unbedingt weniger sind wie in Deutschland, sind halt andere. Mhm. Aber du hast ja vorher mal auch erwähnt, woanders ist die Laune besser und das fällt mir halt auf. Ich bin viel unterwegs und in den USA sind die Leute freundlich zuvorkommend. In Frankreich, wenn du einkaufen gehst, da steht keiner im Supermarkt an der Kasse und haut dir den Einkaufswagen in die Hacke, nur weil du mein Schwätzchen mit dem Kassierer hältst. Also die Leute gehen aufrecht. Also mir geht's regelmäßig so, wenn ich nach Deutschland wieder mal zurückkomme, da bin ich so 2 Monate im Jahr in etwa, um interessante Menschen zu treffen, um Seminare zu machen. Wie wenn sich so eine Art Schleier auf dich legt. Die Menschen, kommt mir persönlich vor, gehen leicht gebückt, die Mundwinkel eher nach unten als nach oben. Das fällt mir in anderen Ländern eben auf. Selbst in Österreich scheint man mir da noch fröhlicher zu sein, obwohl wir ja doch auch ähnliche Themen haben.
Das ist wohl wahr. Schauen wir mal weiter. Im Ausland herrscht zum Teil weniger Bürokratie, hast du aber auch gerade schon angesprochen. Das ist sicherlich unterschiedlich. Fehlende Corona-Aufarbeitung in Deutschland. Ja, damit sind natürlich viele unzufrieden. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich das Verhalten der Politiker anschaut. Jens Spahn hat da so eine Aussage getätigt, nachdem man ihn darauf angesprochen hatte. Er könnte ja mit seinem Rücktritt beispielsweise jetzt mal Verantwortung übernehmen. Und er sagte, wir haben dieses Land durch diese schwere Zeit geführt und zwar wirklich großartig und da werde ich mich doch nicht in den Staub werfen. Aber wie ist es denn mit der Corona-Aufarbeitung im Ausland? Was hast du da für Erfahrungen? Ist es da tatsächlich anders?
Also natürlich nicht in allen Ländern, aber es ist eben schon so, dass es in einigen Ländern, gerade im osteuropäischen Raum, sind alle Corona-Strafen zum Teil vollständig erlassen worden. Strafen werden aufgehoben, da ist ja in Deutschland überhaupt nichts in Sicht. Und es gibt eben auch in den USA zum Beispiel jetzt eben die Prozesse, die entsprechend angestrengt werden. Was man so liest und hört, scheint auch Robert F. Kennedy Jr. bereit zu sein, da eben etwas genauer hinzugucken. Aber da muss man natürlich auch Ergebnisse abwarten. Aber da gibt es im Ausland schon deutlich andere Signale. Das ist also in Deutschland überhaupt nicht erkennbar, obwohl ja alles offensichtlich ist, dass es eben eine Lüge war, ein Verbrechen gegen die Menschheit, ein Experiment mit der Geninjektion. Und da hörst du von keinem. Im Gegenteil, die werden ja noch hinweg befördert. Unsere beste Außenministerin aller Zeiten hat jetzt einen hohen Posten bei der UN, wenn mich nicht alles täuscht. Der Lauterbach ist jetzt der Klimapandemie-Spezialist bei der WHO. Also du kommst aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich vermute mal, dass die Politiker überwiegend eine Rolle spielen auf Anordnung. Und wenn sie die gut spielen, dann werden sie eben auch belobigt und hinweg befördert.
Ja, die Corona-Aufarbeitung ist insbesondere in Amerika, glaube ich, am weitesten fortgeschritten, wenn man das so verfolgt. Da bin ich noch gespannt, ob dann auch die Strafen ausgesprochen werden gegen jene Damen und Herren, die das Ganze auf die Spitze getrieben haben. Das würden wir in Deutschland sicherlich auch ganz gerne haben. Ich erinnere da immer an Peter Hane, der ja immer wieder fordert, ich möchte Handschellen klicken hören, allein mir fehlt momentan noch der Glaube. Schauen wir mal, du hast als vorletzten Punkt und auf diese zwei letzten Punkte müssen wir näher eingehen, katastrophale Regierung und Wirtschaft im Sinkflug.
Ja, also wenn du dir die Zahlen der Unternehmensinsolvenzen anschaust, lieber Thomas, die letzten 8 Jahre kann man etwa sagen, es hat ja jetzt nicht mit der Merz-Regierung angefangen oder vorher mit der Ampelregierung, es war ja schon weit in den Jahren von Angela Merkel und Co. erkennbar, wohin die Reise eben geht. Und die Unternehmensinsolvenzen verdoppeln sich seit etwa 6 Jahren von Jahr zu Jahr. Der Mittelstand, der ja eigentlich das Land hier noch trägt im Moment, ist völlig unter Feuer. Die Kosten steigen, Lohnkosten sind so hoch wie sonst nirgendwo auf der Welt, kann man fast sagen. Und das Know-how fließt eben ab. Wir haben uns abhängig gemacht vom Ausland in vielen Punkten. Und allein das Thema Nord Stream will ich jetzt gar nicht mehr anreißen, aber wir haben mit sehendem Auge akzeptiert von unserer Regierung, dass es einen Terroranschlag gab gegen Deutschland, in dem die Energieversorgung mit dem Gas gekappt wurde. Jetzt kaufen wir es zum x-fachen Preis Fracking-mäßig aus den USA ein oder auch wieder russisches Gas zum vielfach erhöhten Preis über die Kette China, Indien und so weiter. Dann kommt es auch wieder bei uns an. Also das scheint mir schon eine Absicht dahin zu stecken und da ist das Wort katastrophale Politik eher noch gelinde ausgesagt und wir geben das Geld mit vollen Händen aus, eben nur nicht im eigenen Land, überwiegend zumindest.
Und wer Kinder hat, der beobachtet das natürlich nochmal mit einer etwas größeren Sorgenfalte, weil irgendjemand sollte ja irgendwann nochmal diese Schulden zurückbezahlen oder wird irgendwann nochmal ein Schuldenschnitt gemacht und keiner zahlt irgendetwas zurück.
Also vermute ich sehr, sehr stark, denn der Professor Raffelhüschen hat ja neulich erst eine Zahl rausgehauen, dass die, wenn man es zusammenrechnet, was es an deutscher Staatsverschuldung gibt, insgesamt über 17 Billionen Euro sind, also etwa 6-fache des deutschen Bruttosozialproduktes. Das kann überhaupt nicht zurückgezahlt werden. Da müssten wir jetzt schon 50 Jahre lang zweistelliges Wirtschaftswachstum haben jedes Jahr und die Steuereinnahmen auch in diesem Land ausgeben und zur Schuldentilgung verwenden. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Also es wird wohl zu entsprechenden Maßnahmen eben kommen. Und da hat man eben viel zu lange auf Pump gelebt, das immer wieder in die nächsten Generationen verschoben. Und immer, wenn ein Politiker etwas Gegenteiliges sagt oder mal was Vernünftiges eigentlich fürs Volk machen würde, wie der Christian Wulff zum Beispiel, hat ja auch mal geäußert, wir dürfen uns nicht auf Kosten der künftigen Generationen noch weiter verschulden. Und in Kürze darauf war er eben sein Amt los. Von daher, wenn du mal die Wahrheit sagst, scheint es irgendjemand zu geben, dem das nicht passt. Und dann gibt es eben auch, dann rollen die Köpfe eben auch.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Du bist ein ausgewiesener Experte auch für das Thema Finanzen. Glaubst du, nachdem die Schulden nicht mehr auf normalem Wege zurückzubezahlen sind, dass irgendwann auf die Guthaben der Bürger zugegriffen wird? Merz hat da mal eine Ankündigung getan, dass da ja 2,x Billionen Euro liegen, wo man den Menschen ja ein gutes Angebot machen kann. Ursula von der Leyen hat bereits darüber gesprochen, dass man das EU-weit machen könnte, die Guthaben der Menschen dazu zu verwenden, all das zu finanzieren, was sich die Großkopferten, sage ich jetzt mal auf Bayerisch, so vorstellen. Glaubst du, dass so etwas droht?
Ja, da bin ich mehr als überzeugt davon, zumal die Gesetze dafür ja längst alle da sind. Die Datenerfassungslage zum Thema Vermögen der Deutschen, also Vermögensregister, Zensus, ist ja alles da. Das europäische Vermögensregister kommt eben. Und die Banken werden momentan unter Druck gesetzt, von ihren Kunden mal zu erfahren, was sie sonst noch haben. Wenn der Kunde das nicht mitteilt, dann droht man schon mal mit einer Kontokündigung, wird es dann auch durchgezogen. Also die Datenlage ist eigentlich ziemlich klar. Und da bin ich mehr als überzeugt von, dass das eben wirklich auf uns zukommt. Und das ist in Frankreich schon Realität. Da gibt es ja ein spezielles Sparbuch mit hoher Verzinsung, wo Macron jetzt gesagt hat, die 500 Milliarden, die werden wir jetzt eben mal zum Schutz der Ukraine oder bei immer in Richtung Rüstung eben einsetzen. Dann hat man letztes Jahr beschlossen, die Budgets für die Rüstungsausgaben auf 5% vom BIP jetzt anzuheben. Da war ja Trump der große Redenschwinger, also der große Friedenspräsident scheint er mir auch nicht zu sein, so wie er für die Rüstungsindustrie eben geht. Die Verschuldung wird noch weiter zunehmen, man wird wieder reihenweise irgendwelche Sondervermögen entdecken, was ja auch nichts anderes ist wie Schulden. Also es kann ja gar nicht bezahlt werden und man wird natürlich an das Vermögen der Bürger rangehen und nicht nur auf die Sparguthaben und Kontoguthaben. Und die Gesetze dafür sind da Stichwort Abwicklungsregime im BaFin. Also wir haben in Deutschland seit 2019 wieder ein Regime eingerichtet, wo eben dann diese Abwicklung der Enteignung bestens gesetzlich geregelt ist. Und dort kann man dann jederzeit Maßnahmen ausrufen staatlicherseits, gegen die wir Bürger keine Rechtsmittel haben. Also wie gesagt, mein Credo ist, enteigne dich selber, bevor es jemand anders tut. Und da müsste man halt sich informieren, wie es geht. Und da stehe ich gern bereit im Übrigen.
Da weiß ich auch, dass du Seminare gibst und die Menschen darüber informierst. Und ich weiß auch, dass das Thema Enteignung oder Lastenausgleich generell ein sehr schwieriges ist, weil man hört ja dann von Seiten der Politik, das sei Angstmacherei, das sei Verschwörungstheorie. Mir fällt dann immer wieder der Spruch ein, dass niemand die Absicht hat, eine Mauer zu errichten. Und dann kam sie eben doch. Ich weiß, dass das ein komplexes Thema ist und wir machen hier alles andere als Anlageberatung. Aber so 2, 3 pragmatische Tipps für unsere Auf-1-Zuschauer, um sich hinsichtlich einer möglichen Enteignung oder eines Lastenausgleichs einfach ein bisschen besser aufzustellen.
Ja, also ein großer Teil des Vermögens, gerade in Deutschland und auch in Österreich, ist ja der Immobilienbesitz, sei es jetzt der eigengenutzte oder eben auch die vermieteten Immobilien. Und dort gibt es einfach ziemlich einfache Maßnahmen, entweder das Grundbuch zu blockieren, Stichwort eine Auflassungsvormerkung, die man aus bestimmten Gründen im Grundbuch eben eintragen lässt, oder dass man eben mit den Eintragung eines Wohnrechts zu eigenen Gunsten den Wert der Immobilie reduziert. Also dann hat man schon mal die Bemessungsgrundlage für eine mögliche Vermögensabgabe, für einen Lastenausgleich nach unten gedrückt. Und das wirkt sich dann eben schon dramatisch aus. Man kann auch noch in Abteilung 3 werterschöpfende Maßnahmen ergreifen. Man könnte theoretisch, wenn man es richtig anstellt, den Wert der Immobilie auf 0 drücken. Ja, dann kannst du ja auch 100% Vermögensabgabe zahlen von 0. Das ist halt dann auch 0. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig herauszufinden.
Und was ist in Bezug auf Cash Money?
Ja, also da ist natürlich keine gute Idee, Cash Money alles in Euro zu halten oder eben japanische Yen. Also die Währungen von Staaten mit hoher Verschuldung, da sollte man eher fernhalten. Dann ist natürlich so, dass das Konto Guthaben ja nicht unser Eigentum ist. Wir haben da lediglich einen Anspruch drauf. Also man sollte immer nur relativ wenig, vielleicht so die 6-fachen Fixkosten, die man im Monat hat, bei der Bank lassen. Denn im Sanierungs- und Abwicklungsgesetz ist eben auch dann alles geregelt, wie man uns das abnehmen kann, wenn ein Institut eben abgewickelt wird. Und dann sollte man eben diversifizieren. Man kann, wenn man viel Vermögen hat, auch über Stiftungen, über Trusts, über Vereinskörperschaften, über Genossenschaften und dergleichen nachdenken. Sehr interessant ist zum Beispiel auch für Vermieter die familiengeführte Genossenschaft, in die man fast grundsteuerneutral Immobilien einbringen kann. Und dann sind die Mieterträge eben erstmal steuerfrei innerhalb der Genossenschaft. Und dann kann man eben Wege finden, wie einem dann die Mieterträge sozusagen unversteuert eben zukommen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist eben, dass eine steuerbegünstigte Genossenschaft, wie zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften, werden voraussichtlich wie beim letzten Lastenausgleich wieder abgabepflichtig sein, aber bekommen als steuerbegünstigte Körperschaft eben eine Ausgleichszahlung, die damals sogar höher war als der Lastenausgleich. Also da gibt es eine Menge einfache Dinge, die man machen könnte. Jetzt ist ja noch Zeit dafür.
Also Sie merken, liebe Zuschauer, dieser Mann hat eine Expertise auch in diesen Dingen. Wir wollen das aber nicht zu weit treiben, sondern wir wollen beim Thema bleiben, auswandern. Und da gibt es noch einen letzten Grund auf unserem Chart. Und das scheint für viele momentan fast der dringlichste zu sein, dieses Land zu verlassen, insbesondere wenn man Kinder hat. Und das ist die Kriegsgefahr. Wie hoch schätzt du diese tatsächlich ein?
Also da bin ich manchmal auch nicht so sicher, wie ernst man das Ganze nehmen soll, denn es scheint mir eher darum zu gehen, das Volk oder die Bevölkerung, die Menschen in permanenter Angst zu halten, weil wer in Angst vor der Schlange erstarrt, wie das Kaninchen, der wird in der Regel dann gefressen, oder mit der Bevölkerung, die in Angst erstarrt ist, mit der kann man eben auch alles machen. Das hoffe ich zumindest, dass es der Hauptgrund ist. Wenn man sich allerdings die Äußerungen und die Handlungen eben anschaut, die hier wirklich seit Jahren vorangetrieben werden und jetzt eben nicht erst seit unserem BlackRock-Kanzler Merz, dann ist die Gefahr schon nicht von der Hand zu weisen. Und was der Pistorius eben von sich gibt, wir müssen wieder das Töten lernen, was man in der Presse dann so liest, wir müssen kriegstüchtig werden und dergleichen. Das macht vielen Menschen, mit denen ich spreche, die eben Kinder haben, gerade eben Jungs und Mädchen im Alter von 17 bis 30 Jahren, die haben große berechtigte Angst, wenn es dann eben zum Ernstfall kommt, dann werden die eingezogen. Ja, und dann werden eben junge Leute an der Front verheizt, und das Risiko, dass uns, wenn wir weiter provozieren, es weiter eskaliert, es dann eben die Metropolen mit dem Gegenschlag trifft, Stichwort Berlin oder Rostock oder Rammstein, wo dann eben auch wirklich jetzt ja schon, wenn man es genau nimmt, aktiv Krieg gespielt wird auf der ganzen Welt von deutschem Boden aus, dann ist es schon eine gute Idee, sich vielleicht, wenn man schon nicht weggeht, aber wenigstens außerhalb der großen Metropolen oder dieser Kriegssteuerzentralen eben aufzuhalten. Das gilt aber nicht nur für Deutschland, sondern auch in England, in Frankreich, also wo diese Achse der Willigen sozusagen jetzt zusammensteht und jetzt müssen wir den Krieg nach Moskau tragen. Also da muss man schon gucken, das kann nach hinten losgehen. Da wundert es einem fast, dass Putin da eher noch ruhig und gelassen agiert, aber auch da wird der Ton schärfer in den letzten Wochen. Und das wollen wir hoffen, dass es nicht so kommt, aber Kriegsgefahr, also ich schätze größer ein als 50%, um es mal so zu formulieren.
Ja, Heiko Schöning hat auch vor kurzem diese Gefahr eingeschätzt, der sieht sie auch deutlich höher, und für viele ist das eben tatsächlich aktuell ein Grund. Im Vorfeld dieser Sendung habe ich aber mit ein paar Auswanderern gesprochen und habe sie nach ihren hauptsächlichen Beweggründen für ihre Auswanderung aus Deutschland befragt, und hier sind die Auswanderer mit ihren Gründen. Zugeschaltet ist mir jetzt Sonja Etzroth. Sie lebte früher in Hamburg, war im Gartenbau tätig und betrieb eine Fischräucherei. Hallo Sonja, was waren denn für euch die zwei Hauptgründe für eure Auswanderung aus Deutschland?
Hallo, ich grüße euch. Die Hauptgründe waren gewesen eigentlich Corona. Wir hatten vorher schon geliebäugelt, auszuwandern, haben das dann verschoben. Und dann kam die Corona-Zeit, dann haben sie mir den Betrieb zugemacht, dann habe ich mich alternativ informiert und dann habe ich entschlossen, meine Sachen zu packen und zu gehen.
Die Hauptgründe, das ist echt gar nicht so einfach, sie auf zwei zu reduzieren. Aber tatsächlich waren das die politischen Maßnahmen auf jeden Fall, die mich da oder die uns dazu bewegt haben, das Land zu verlassen. Aber letztendlich ein großer Anteil hatte aber auch die öffentlich-rechtlichen Medien, definitiv. Weil ohne die wäre die Angst einfach nicht so verbreitet worden und die Menschen hätten sich nicht derart verändert aufgrund der Angst, die einfach geschürt wurde.
Ja, die Hauptgründe waren erstens die Kinder, die schon seit einigen Jahren im Ausland leben. Einer in Irland und die andere auf Lanzarote. Und wir haben uns dann überlegt, wo bleiben wir denn irgendwann mal? Und haben uns dann entschieden, eben halt zu einem der Kinder zu ziehen. Und zum anderen natürlich dann auch das Klima, was für uns ausschlaggebend war. Und letztendlich sind wir dann im Süden gelandet.
Also der Hauptgrund schlechthin war, dass das eigene Land Menschen, die Visionäre sind, die auch erfolgreich sind, eher mehr bestraft, als sie fördert. Ja, das war letztendlich der erste Hauptgrund. Und der zweite Grund war, dass es sehr eng wurde im eigenen Land. Also gerade, wir wissen, 2021, die ganzen Maßnahmen, all das, was da passiert ist, wurde ja, hat zu massiven Einschränkungen geführt. Und ich spiegel oder in mir spiegelt es die Weite, ja, die Visionen, die Kreativität, ja, der Freigeist. Und das wollte ich auch im Außen widerspiegeln haben. Und das war letztendlich waren die zwei Gründe.
Der erste Hauptgrund war Corona und die bekannten Maßnahmen. Wir fingen an nachzudenken und haben überlegt, was tun wir denn jetzt? Der zweite Hauptgrund war Reisen und fremde Kulturen erleben und entdecken war schon immer unser Ding. Dann haben wir eins und eins zusammengerechnet, kamen nicht auf drei, sondern auf Auswandern.
Ja, interessant, dass jetzt die Kriegsgefahr hier gar nicht erwähnt wurde. Corona war ein Thema, die Stimmung im Land war ein Thema, das Klima war ein Thema. Sprechen wir doch mal über die größten Herausforderungen, die nach deinen Erkenntnissen mit einer solchen Auswanderung verbunden sind. Welche sind dies genau?
Ja, das ist zum anderen mal das Thema Sprache. Also gerade wenn man nicht in der deutschen Sprache am Schweiz-Österreich sich verändert, sondern woanders hin, dann ist es mit das größte Hemmnis eben, wenn du die Sprache nicht kannst oder gar nicht kannst, dann sollte mich schleunigst darum kümmern. Das ist eine ziemliche Herausforderung, kann ich von mir selber nur sagen. Also wo man Englisch spricht oder mit bisschen Italienisch, das gelingt mir so ein bisschen leidlich. Aber wenn ich bin ja viel in Frankreich, Französisch hatte ich in der Schule jetzt nicht. Und das ist schon eine andere Nummer. Also ich verhungere nicht, wenn ich in Frankreich bin. Ich kann einkaufen und essen gehen, aber ein paar Floskeln im Alltag, da wird zum Integrieren eben schwierig. Das ist sicherlich ein Thema. Es geht einher dann auch mit völlig anderen Kulturen zum Beispiel. Also auch in Südamerika zum Beispiel, da ist es ja aus dem Westen betrachtet oftmals so, wie Paraguay ist im Grunde ein drittes Weltland. Wenn du da mit neuen Poloshirt durch die Gegend läufst, in dem Ort, wo du wohnst, dann giltst du schon als reicher Europäer. Und ich habe das Land ja auch bereist, mehrere Wochen, schon 2012. Und was ich da aus erster Hand erfahren habe, das ist nicht so easy. Also da gibt's einen reichen Schweizer, der hat sich's raushängen lassen. Der wird eben jeden Freitag besucht von ein paar Einheimischen, wird in seinen Kombi gesperrt übers Wochenende. Dann wird die Küche, Kühlschrank und die Bar geleert. Und da wird ihm dann am Sonntagabend mitgeteilt, bitte füll wieder auf, weil am Freitag kommen wir wieder. Ansonsten hat es eben Folgen. Oder in diesen Ländern, wenn du Personal hast und hast einen Hotelbetrieb, ein Restaurant, was auch immer, und du zahlst einen Lohn aus zum ersten des Monats, dann kommen die halt zwei Wochen nicht in aller Regel, weil dann gehen das erstmal aus. Und wenn das Geld weg ist, dann kommen sie wieder arbeiten. Also wenn du dann da zwei Wochen im Monat alleine dastehst, mit deiner Familie vielleicht noch, wenn die dabei ist, das ist schon schwierig. Das ist eine Riesenherausforderung. Es ist dann auch für viele die Lebensqualität. Also gerade wenn es eben Länder sind, die nicht den Standard haben wie jetzt das westliche Europa, da tun sich dann viele eben auch schwer. Ja, das sind so die größten Herausforderungen und natürlich auch andere Gesetze. Da ist man völlig überrascht, was es da plötzlich gibt. Also in Frankreich zum Beispiel ist es sehr schwierig, etwas zur Miete zu bekommen, außerhalb von Urlaubmiete natürlich so eine Woche oder zwei. Denn es gibt entsprechende Gesetzesvorschriften, dass du nur länger als 6 Monate vermieten darfst, wenn deine Immobilie Energiestandard hat, ich glaube von mindestens DORA. Und wenn es schlechter ist, was die meisten haben, weil Südfrankreich braucht man keine Heizung, keine Isolierung, braucht man ja nicht, ist ja warm, dann kannst du es nicht vermieten und das Geld, das zu sanieren, gibt der Franzose in der Regel nicht aus. Der geht also lieber unter der Woche um 11 Uhr ins Bistro und stellt sich die erste Flasche Rosé eben hin und lässt dann die Mittagspause ein bisschen früher beginnen. Also es gibt da vielfältige Herausforderungen, an die man gar nicht so denkt, oder viele, die eben gedacht haben, ich kann im Ausland leicht als alternativer Heiler, als wie auch immer, da mache ich jetzt eben mein Job weiter, in Deutschland wird es schwieriger. Ja, dann wenn du eben in Länder gehst wie Griechenland, Montenegro, Kroatien oder wo auch immer, ja, die haben seit 5000 Jahren die Dorfhexen, die Grottehexen, die Dorfheiler. Die brauchen jetzt keinen deutschen Schamanen und Akupunkteur, der ihnen beibringt, wie Gesundheit geht. da haben viele schon ganz böse Überraschungen eben erlebt. Also du musst dir schon überlegen, wo gehst du hin, was sind deine Fähigkeiten, wo wird das geschätzt, was du kannst. Und das ist eben dann so, dass übrigens ein Tipp an die Zuschauer, wenn ihr wirklich Köche seid, Bäcker seid, Hotelkaufleute seid und dergleichen, Handwerker, die werden im Ausland gesucht, also mit Kusshand, da kann man auch gut verhandeln, was Löhne angeht. Natürlich brauchen wir euch in Deutschland oder in Österreich genauso, aber nur so als kleiner Hinweis, wer sich verändern möchte aus diesen Berufen, hat im Ausland extrem gute Chancen.
Also lass mal die Leute in der Gastronomie hier, wir haben in Deutschland ohnehin zu kämpfen, wie auch in Österreich mit dem Personal in der Gastronomie. Eine weitere ganz große Herausforderung ist ja für die Selbstständigen, für die Unternehmer die Wegzugssteuer. Wir haben die vorhin schon mal angesprochen. Das ist etwas, was nach meinen bisherigen Recherchen viele völlig ausgeblendet hatten, wovon sie extrem negativ überrascht wurden. Wir haben auch da einen Chart vorbereitet, möchte Regie bitten, das mal einzublenden. Wir wollen jetzt mal eine Beispielrechnung machen für diese Wegzugsteuer. Als ich das erste Mal in deinem Webinar gesehen habe, konnte ich es nicht fassen. Es ist ja wirklich unglaublich, was sich da die Politik hat einfallen lassen, um es einem Unternehmer nahezu unmöglich zu machen, so mir nichts, dir nichts, die Koffer zu packen und abzuhauen.
Ja, also ich habe auch erst mal gestaunt vor ein paar Jahren, wo mir das erste Mal eben begegnet ist, eben zum Teil auch neu dann in meinen Seminaren. Es gibt ja neben der Wegzugsteuer auch noch die Unterabteilung der sogenannten Entstrickungssteuer. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, aber da geht es dann eben um Beteiligungen und Vermögensanlagen. Also in diesem Beispiel sieht man es eben hier, ein ganz normaler Handwerksbetrieb, mittelständische kleine Firma, hat eben 200.000 Euro Umsatz, hat 100.000 Euro Kosten, bleiben 100.000 Euro Gewinn übrig. Und da muss man schon mal sehen, je nach steuerlicher Situation, gehen wir mal von 35% aus, bleiben von 100.000 Euro zu versteuernden Gewinn ja erstmal nur noch 65.000 Euro übrig. Und jetzt unterstellt der Fiskus eben, diese 100.000 Euro Gewinn, die letzten 3 Jahre, wird der Durchschnitt eben genommen, mit dem Faktor 13,75 multipliziert. Das ist dann der fiktive Unternehmenswert und da wird so getan, wie wenn du das verkaufen würdest. Und obwohl du es nicht verkaufst, musst du dann die Steuer entsprechend zahlen, die je nachdem zwischen 25% und 28% sein kann. Und dann siehst du eben, dass du hier 343.000 Euro Wegzugsteuer bezahlen musst, mindestens. Und jetzt überlegen mal Folgendes. Du hast 3 Jahre lang 100.000 Euro als Gewinn versteuert, bekommst 65.000 Euro. Jetzt geh mal davon aus, du hast das überhaupt nicht angepackt, hast alles weggepackt. Dann hast du noch keine 200.000 Euro auf die hohe Kante gebracht und sollst jetzt von woher bitte die 350.000 Euro bezahlen. Das ist die Realität.
Dieser Faktor 13,75, wer hat sich den ausgedacht? Wo kommt der her?
Ja, die Politik, die Steuergesetze, das wird eben einfach eingeführt, Bundesfinanzministerium.
Und es betrifft jeden Unternehmer?
Ja, also das betrifft grundsätzlich jeden Unternehmer, der entweder eine Kapitalgesellschaft hat oder aber eben Einzelselbstständige mittlerweile, die ein Gewerbe haben, einen Handwerksbetrieb, also egal, ob das jetzt ein Rechtsanwalt ist oder Steuerberater, ein GmbH-Gesellschafter, jemand, der eine Aktiengesellschaft hat. Also es betrifft mittlerweile eben alle.
Du hast gerade von diesem schamanischen Heiler gesprochen, der von Deutschland irgendwo hingeht. Fällt er auch in diese Kategorie?
Ja.
Coaches?
Ja, alle.
Das heißt Coaches, die einen guten Umsatz...
Wenn du ein Gewerbe hast, wenn du irgendwas machst oder ein Freiberufler, die Unternehmer, die Selbstständigen, mittlerweile alle.
Mhm. So, jetzt bist du gefordert, lieber Erich Hambach. Wie kommen wir aus der Nummer raus?
Naja, also muss man unterscheiden, ob du jemand bist, der bilanziert, der vielleicht seine Bilanz 24 noch nicht gerade abgeschlossen hat, dann kann man ja aufgrund des sogenannten Staruk-Gesetz, für die Zuschauer möchte ich das kurz erläutern, das ist das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, das wurde eben zum 1.1.24, meine ich, eingeführt und entfaltet seine Wirkung seit Mai diesen Jahres. Und da könnte jetzt ein Unternehmer sagen, Moment einmal, ich habe hier die Verpflichtung nach dem Paragraph 1 des Staruks Risikovorsorge zu machen. Ich mache eine Rückstellung in die Bilanz wegen der Initiative Fit for 55 oder wegen Risiken mit der betrieblichen Altersversorgung. Das muss man halt im Einzelfall bewerten. Und da kannst du eben in dem Beispiel, bei den Zahlen zu bleiben, eine Rückstellung machen von 80.000 Euro, vielleicht sogar von 100.000 Euro, je nach Risikosituation. Dann ist in der 24er Bilanz schon mal 0 Euro Gewinn zu versteuern. Dann machst du eben im Jahr 25 und 26 zum Beispiel einen Beitrag an einen Berufsverband, eine europäische Wirtschaftsvereinigung, oder gibt es verschiedene Konstrukte, wie man eben Betriebsausgaben generieren kann, ohne dass sie wirklich weg sind. Du baust also Liquidität vor Steuern auf, parkst die auf einem steuerfreien Verschiebebahnhof, Stichwort die Europäische Wirtschaftsvereinigung, und dann hast du eben für die Jahre 24, 25, 26 den Gewinn auf Null gesetzt, dann ist der Wert der Firma 0 mal 13,75 ist auch Null, und dann ist die Wegzugsteuer eben auch Null. Das wäre eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Für jemand, der nicht bilanzieren kann, muss was ein bisschen anders stricken, der braucht vielleicht ein Jahr länger Zeit, aber da gibt es schon Mittel und Wege. Übrigens alles legal, liebe Zuschauer von auf 1. Also ich finde, hier keine Rechtsberatung und Steuerberatung stattfindet, aber ich mache meine Seminare ja immer im Rahmen einer Vereinskörperschaft. Man wird dann Fördermitglied bei mir, und als Mitglied eines Vereins kann man sich ja über alles Mögliche unterhalten.
Das ist wirklich spannend, wie du das aufgebaut hast. Ich habe mich mit vielen Unternehmern in den letzten Wochen und Monaten über dieses Thema unterhalten. Und viele sind da jetzt erst dafür sensibilisiert. Natürlich habe ich auch unsere Auswanderer im Vorfeld hier unseres Gesprächs befragt, was für sie die größten Herausforderungen bei ihrer Auswanderung waren. Und das hören wir uns jetzt an.
Die größten Herausforderungen finde ich die Sprache und auch das Land zu finden, wo man sich wohlfühlt, und man sollte sich Zeit dafür lassen. Ja, und hier in Costa Rica gibt es verschiedene Zeitzonen, und beziehungsweise Zeitzonen in dem Sinne, also Klimazonen würde ich es fast sagen, nicht Zeitzonen, sondern Klimazonen, ist es ein bisschen schwierig, und da sollte man sich mit auseinandersetzen.
Die größten Herausforderungen waren die Zeit. Wir haben uns sehr wenig Zeit gegeben. Das heißt also, weil das Ganze ist natürlich ein Prozess. Das Ganze war ein Prozess, und als wir dann in diesen Prozess kamen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt geht es einfach nicht mehr für uns. Und da waren 3 Monate, hatten wir nur Zeit. Und damals war auch das Thema Zwangsimpfung, ne? Es kam da so viel zusammen. Und mein Mann, ja, wir haben schon 10 Jahre lang kein Fernsehen mehr. Und er ist ja schon sehr lange einfach schon auf den Alternativmedien unterwegs gewesen. Und er hat gesagt, okay, also, ja, wenn jetzt die Entscheidung fällt, dann lass es uns tun. Und ja, und wir haben mit unserer Tochter gesprochen und ihrem Mann, und wir haben uns dann entschieden, innerhalb 3 Monaten zu gehen. Und da ist natürlich einfach viel, was man erledigen muss in der Zeit. Vor allen Dingen auch ja, das Aussortieren. Wir sind nur mit einem Anhänger und einem Auto ausgewandert. Und da reduziert man sein Leben dann doch tatsächlich auf ein Minimum. Und das war schon herausfordernd, ja.
Ja, die Herausforderungen waren zum einen die Vorplanung. Also das hat doch ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Also wir waren so ungefähr 2 Jahre dabei, um alles vorzubereiten. Mhm. Und ja, möchtest du noch was sagen?
Ja, man hat eben halt viel zu tun. Diese Vorbereitungszeit war schon die größte Herausforderung, sich von allem zu trennen, von Eigentum, von allem Möglichen, was sich in Jahrzehnten angesammelt hat. Das war eigentlich die größte Herausforderung.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch für mich jetzt in meinem Fall so den Job dann letztendlich zu kündigen, weil ich war noch nicht im Rentenalter. Und es ist natürlich dann auch ein großer Schritt, einen sicheren Arbeitsplatz aufzugeben. Aber gut, auch das habe ich gemacht, und das war auch die richtige Entscheidung.
Familie hier zu lassen. Also ja, die Familie, wir sind auch eine Patchwork-Familie. Ja, also praktisch all die Liebsten auch hier im eigenen Land zu lassen, das war letztendlich was das Herz am meisten eigentlich auch betroffen hat.
Normalerweise würde ich sagen, die Vorbereitungen, aber ich habe jetzt wirklich überlegt zu diesem Interview hier, und es waren tatsächlich die Gespräche mit Freunden, mit Familie, aber auch mit Kunden. Denn wenn du dich entscheidest, auszuwandern, verlässt man zunächst Freunde und Familie, und wie reagieren die Kunden? Und meine Kunden sind eigentlich diejenigen, die mir helfen, meine Existenz aufrechtzuerhalten im Ausland, und das tun sie alle. Und da bin ich sehr dankbar für.
Das also waren die größten Herausforderungen für unsere Auswanderer, die ich im Vorfeld dieser Sendung interviewt habe. Wir werden auch gleich noch erfahren, wohin die alle gegangen sind. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Wir haben zwar vorhin schon eine Reihe von Ländern angesprochen, aber du hast da noch ein paar zusätzliche Informationen mitgebracht, die durchaus interessant sind.
Ja, das denke ich doch. Also wenn man es zum Beispiel jetzt einfach von der Zufriedenheit, wie ich in dem Land, wo ich hingehe, dann leben kann, dann berichten diejenigen, die wirklich dauerhaft im Ausland bleiben, eben über folgende Länder. Manche sind ziemlich weit weg, manche liegen gar nicht so weit entfernt. Und es sind dann eben die typischen, die man immer schon mal im Verdacht hatte, wie Zypern, Dänemark, Schweden, Ungarn, Bulgarien, beispielsweise Slowenien, Kroatien, Schweiz ist natürlich da auch mit dabei, Österreich, wohl Schweiz, Österreich wegen der Sprache, aber auch Paraguay, Portugal. Also das sind so die Länder, wo sich die Auswanderer, die dort bleiben, wirklich am wohlsten fühlen, und auch noch die Vereinigten Staaten. Das sind so mit der größten Zufriedenheit einfach. Und dann gibt es wiederum eine andere Gruppe von Auswanderern, denen geht es eher nicht um die Gesamtzufriedenheit, sondern Work-Life-Balance. Also wo kann ich mit wenig Steuern doch ein bisschen was verdienen und kann aber auch am Strand abhängen und einen Cocktail schlürfen oder mal ins Meer hüpfen. Das sind zum Teil wieder ganz andere Länder. Also die mit der Work-Life-Balance von der Reihenfolge her wirklich so, wie ich sie jetzt aufzähle, ist es eben Neuseeland. Irland, gut, ist bekannt, da gibt's Pubs ohne Ende und da feiert man eben auch gerne oder hat's in den Gassen, wo dann plötzlich ein Live-Konzert stattfindet, ohne Genehmigung, die machen es einfach. Also das passt schon. Belgien auch, Dänemark, hätte ich jetzt nicht gedacht. Kanada überrascht mich jetzt nicht, dass man da, hört man ja vielfach, da fühlt man sich eben wirklich wohl, man kann so ein bisschen mischen. Finnland, klar, da ist natürlich dann auch lange dunkel, da hat man da nicht viel zu tun, da braucht man nicht so viel arbeiten. Australien hat mich persönlich überrascht, dass man dort eben wirklich so Work-Life-Balance gut hinbekommt. Aber es ist halt ein Surfer-State an den Küsten zumindest, also kann ich mir schon auch vorstellen. Aber auch Norwegen zum Beispiel wieder im Norden ist relativ weit vorne mit dabei. Und es sind dann eben Spanien, Holland auch, Portugal, Frankreich, ja. Italien. Das sind die Länder mit der besten Work-Life-Balance. Bei Italien wundert es gar nicht, denn nur 3% der Italiener arbeiten überhaupt mehr als 50 Stunden die Woche. Alle anderen sind dann mehr so Ciao Bella und Dolce Vita und wie man die Begriffe eben hier mischen möchte.
Dass Norwegen da dabei ist, wundert mich. Da ist es nämlich auch eine ganze Zeit lang sehr dunkel. Auch das muss man abkönnen. Aber es gibt natürlich auch noch die Regionen, wo gerade auch Rentner hingehen, die dort mit der Rente, die sie erhalten, deutlich besser leben können als bei uns in Deutschland. Da habe ich zum Beispiel gehört, dass Bulgarien dort ein Land ist, wo Rentner mit ihren Ersparnissen sehr gut zurechtkommen.
Ja, ja, also das kommt natürlich auch ein bisschen von den ganzen Lebenshaltungskosten her. Also es gibt auch ein Ranking des Rentner, wo sind die am besten aufgehoben unter dem Thema Lebenshaltungskosten, Lebensqualität, Klima und eben auch unter steuerlichen Aspekten. Und da ist es wirklich auch überraschend, wieder Südamerika relativ weit vorne, Costa Rica, Mexiko, Panama, Ecuador, Kolumbien sind hier quasi fast führend. Aber auch Europa mit Portugal, Spanien, Griechenland und Frankreich und Italien ist für Rentner nicht uninteressant. Und da gibt es ein paar so Exoten wie eben Malaysia, auch Thailand zum Beispiel, wird für Rentner sehr empfohlen. Und wenn es jetzt nur um die reinen Lebenshaltungskosten geht, dass man im Vergleich zu uns hier mit möglichst wenig Geld gut leben kann, dann führt da Indien zum Beispiel die Liste an oder auch Madagaskar. Da ist also die Lebenshaltung, kostet quasi aus unserer Sicht fast nichts.
Überlegen Sie sich gut, wohin Sie auswandern, liebe Zuschauer, falls Sie überhaupt Ihr Heimatland verlassen wollen. Wir fragen jetzt mal unsere Auswanderer, wo es sie hingezogen hat und was die ausschlaggebenden Gründe dafür waren. Ihr seid nach Costa Rica gegangen. Was waren denn die Gründe für diese Entscheidung, nach Costa Rica auszuwandern? Das ist ja nicht gleich um die Ecke.
Ja, das stimmt. Es sollte nicht Europa sein. Wir wollten raus aus Europa und die Auswahl stand zwischen Mexiko und Costa Rica. Ich bin ein Mexiko-Fan, ich war mehrmals da gewesen, ich habe aber gesehen, wie da die Zustände sind teilweise. Die laufen mit Maschinengewehren rum, die Mafia ist da auch ganz groß, das haben wir mitbekommen. Dementsprechend haben wir uns für Costa Rica entschieden. Wir haben hier ein Haus gefunden, was uns gefallen hat und im Urlaub sind wir hierher und dementsprechend sind wir dann hierher gegangen, nicht nach Mexiko.
Also wir haben uns tatsächlich für Portugal entschieden. Und ein Grund war, meine Tochter kannte Portugal schon, sie war hier im Urlaub und hatte hier auch Freunde kennengelernt. Ich selbst war 2018 hier in Portugal mit meiner Tochter in einem Shelter und ich durfte ja die Menschen kennenlernen, nicht das Land, aber die Menschen. Und ich war ja total begeistert von der Freundlichkeit, von der Offenheit der Menschen. Und mein Mann kannte uns nicht das Land, auch mein Schwiegersohn nicht. Und mein Mann sagte, okay, also Portugal ist eine geopolitisch ja gute, in einer guten Lage, ist einfach weit genug weg von Deutschland und doch wiederum erreichbar für uns, weil natürlich ja auch noch Familie in Deutschland war, die wir einfach ja erreichen wollten in der Not.
Ihr habt euch also entschieden für Lanzarote, weil dort auch schon Familie vor Ort ist. War das der einzige Grund, dass ihr die Kanarischen Inseln ausgewählt habt oder gab es noch weitere?
Es gab noch weitere. Wir wollten also auf jeden Fall in den südlichen Raum. Und ja, die südlichen Menschen sind ein bisschen
entspannter
und haben nicht so diesen Druck und nehmen das Leben manchmal so ein bisschen lockerer. Und das war natürlich ein Mitgrund für uns, so ein bisschen ja in die Natur und andere Menschen kennenzulernen.
Ja, war so für mich als Mutter eben halt auch so die Kinder so weit weg. Und das war für mich schon ganz wichtig, eben halt auch in die Nähe zumindest eines Kindes zu kommen.
Wir sind nach Mittelamerika, Nicaragua, gegangen. Und Hauptbeweggrund war, wir haben uns ausgesucht eine Liste von Ländern, die ja sehr freigeistig waren. Ich würde es jetzt mal so bezeichnen. Und was wir gemacht haben, wir haben diese Länder auf Zetteln aufgeschrieben, also für jedes Zettel ein Land, haben sie zusammengefaltet, haben das auf den Boden gelegt und haben dann gefragt, ohne dass wir wussten, was unten drunter ist, und haben dann gefragt, was ist der Ort, der Platz, wo wir jetzt am besten wirken können, wo wir am besten sein können. Und dann haben wir uns draufgestellt und man hat sofort zu jedem Land einen oder zu jedem Zettel einen besonderen Impuls. Nee, ist gar nicht, fühlt sich eng an, fühlt sich weit an. Und bei uns allen, bei der gesamten Familie, fühlte sich ein Zettel gut an und das war Nicaragua. Und dann waren wir 4 Monate später ausgewandert.
Also grundsätzlich sind wir noch reisend, denn das Ziel ist tatsächlich in den nächsten Jahren herauszufinden, welches Land wird die neue Heimat. Derzeit sind wir auf den Kanaren, weil es hier wirklich, wirklich sehr schön ist, eine hohe Energie. Die Menschen sind ganz toll. Wir lernen hier neben den Kanaros auch andere Kulturen kennen, auch Reisende wie wir. Und deswegen bleiben wir noch ein bisschen.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf-ein's.
Ja, Erich, du hast es gehört. Unsere heutigen Auswanderer im Interview waren in Costa Rica zu Hause, Gran Canaria, Nicaragua, Portugal und Lanzarote.
Auch eine schöne Insel.
Wobei es nicht immer nur der Staat selbst ist, sondern es kommt auch schon ein bisschen auf die Stadt drauf an, für die man sich entscheidet, ne?
Ja, absolut. Denn was wir jetzt an Ländern alles besprochen haben, ist ja alles richtig, wenn man sich die Zahlen eben anschaut. Aber es gibt zum Beispiel eine Stadt, die sticht mit Abstand raus, und zwar Valencia in Spanien. Also das ist die Stadt mit dem besten Freizeitangebot, mit der besten Gesundheitsvorsorge, mit der besten Infrastruktur. Alles ist sicher, alles ist safe. Also die wird so oft genannt von den Expats, die Auswanderer, die eben im Ausland leben. Und dann gibt's noch eine zweite spanische Stadt, die ist dann gleich am zweiten Platz gelandet, ist Alicante. In Spanien war ich auch selber schon, gefällt mir eben auch sehr, sehr gut. Kann mich da erinnern an die Fußball-WM 2014, 2016 war die, da war was los in der Stadt, kann ich dir sagen. Also ich verstehe es, dass man sich da wohlfühlt, liegt noch dazu. Aber am Stand, da gibt es einige Städte, die teilen sich den Platz 3. Das ist Wien, na, also für die Österreicher unter den Zuschauern hier von auf 1. Also das ist wirklich eine Stadt, die sehr, sehr beliebt ist, trotz der Politik und sonstigen Situationen. Aber von eben Nicht-Österreichern, also von Leuten, die weggegangen sind, jetzt weltweit alle Nationen, ist Wien eben extrem beliebt.
Und das kann ich mir jetzt wiederum vorstellen, nachdem du das jetzt noch angefügt hast. Einwanderer aus aller Welt treffen sich in Wien. Ja, das gibt das Stadtbild hin und wieder auch wieder, ne?
Das gibt es wieder, aber sagen wir mal, ich ziehe jetzt nicht nur auf die letzten paar Jahre ab, sondern auf die Migrationsbewegung, die jetzt nicht quasi aus der politischen Ecke heraus betrieben wurde, sondern einfach die Menschen weltweit aus sich. Wo will ich hin? Und ich kann es verstehen, so Städte wie Wien oder Budapest, diese alten Städte mit dem teilweise morbiden Charme wie Budapest gefallen mir auch wahnsinnig gut, auch wenn ich jetzt selber nicht in der Großstadt leben möchte. Aber es kommt dann eben auch wirklich Madrid, Malaga noch hinterher, Tokio, Abu Dhabi, Zürich, Barcelona, Kopenhagen. Also das sind so Städte, die werden hoch geschätzt von Auswanderern weltweit. Eben aus all diesen genannten Sicherheit, Gesundheitsvorsorge, Freizeitangebot, Lebensqualität etc. etc. Natürlich, die Dinge ändern sich und die Migration tut Übriges eben dazu, zumindest so, wie sie eingesetzt wird. Und da bin ich mal gespannt, wo die Reise auch hinführt.
Als Zahlen-, Daten- und Faktenfuchs muss ich dir natürlich noch eine Frage stellen. Gibt es auch eine Statistik, wie viele Menschen wieder zurückkommen, die die Auswanderung bereut haben, bei denen es nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben oder die ihre Familie vermissen?
Ja, also es ist etwa 30% der Deutschen, die auswandern, kommen innerhalb der ersten 5 Jahre wieder zurück. Und die Gründe, warum die eben wieder zurückkommen und innerhalb der ersten 5 Jahre ist schon relativ früh quasi wieder aufgegeben, das sind einerseits dann auch die familiären Themen. Also man dachte, ja gut, meine Kinder besuchen mich ja mal im Ausland und die Enkel sehe ich schon mal ab und zu, ist dann eben nicht immer so gelaufen. Dann gibt's auch wieder aufgrund von der Qualifikation, die man im Ausland vielleicht erworben hat, wieder neue berufliche Chancen. In Deutschland, es gibt ja zurzeit 100.000 Deutsche, die im Ausland studieren und da bleiben auch nicht alle für immer weg, sondern viele kommen eben auch wieder, also aus der Sicht durchaus ein Punkt. Dann über einen Punkt haben wir schon ein bisschen gesprochen, das ist die Integrationsschwierigkeit in einem anderen Land, gerade wenn die Sprache eben ein Thema eben ist, was auch viele gerade so im Alter 50 aufwärts dann trifft, ist das Thema Gesundheit, weil die sind dann manchmal in Ländern, da ist die Gesundheitsvorsorge, Healthcare eben doch nicht so, wie man sich wünschen will oder wie man es gewohnt ist. Und manche ist es auch die veränderte Lebenssituation. Da ist oftmals eine Trennung, da ist was schiefgelaufen im Ausland. Also da kann ich auch die Zuschauer nur warnen. Also nur weil der eine Partner unbedingt weg will und der andere eher nicht und macht halt mit, das dürft ihr euch sehr genau überlegen. Das kann leider auch schiefgehen.
Unsere Auswanderer habe ich natürlich auch gefragt, wie fällt ihr Fazit aus? Und als Bonusfrage, gibt es noch irgendwelche Tipps für auf 1 Zuschauer? Auch das schauen wir uns gemeinsam an.
Mein Resümee ist, ich habe es nicht bereut. Ja, es wäre besser gewesen, die Sprache noch besser zu kennen. Das Problem ist aber, so schnell wie man gegangen ist, kann man die Sprache nicht lernen. Man lernt das dann, wenn man hier ist, auch. Mein Endresümee ist aber, ich habe es nicht bereut.
Gibt es noch irgendeinen Tipp, den du auf 1 Zuschauern geben kannst, jetzt mit den Gedanken spielen, auszuwandern?
Macht euch vorher schlau, setzt euch mit dem Land auseinander, nehmt euch genügend Zeit dafür, gerade hier, wenn das weiter weg ist. Sprecht mit Einheimischen, sprecht auch mit Menschen, die schon ausgewandert sind und, ganz wichtiger Punkt, vernetzt euch. Das haben wir gemacht und das ist das Wichtigste.
Ja, also ich muss sagen, für mich, es ist Es ist wunderbar. Es ist wunderbar, dass wir diesen Schritt gegangen sind, der ja natürlich nicht einfach ist oder war. Aber wir haben ihn einfach gemeinsam sind ihn gemeinsam gegangen und das hat uns sehr, sehr gestärkt. Und ich glaube einfach auch, wenn man das Vertrauen zu sich selbst hat, zu dem, was man, ja, zu sich selbst, dass man sagt, okay, ich kann alles leisten, es ist egal, wo ich lebe, arbeiten, was auch immer, Sprache lernen. Das ist kein Problem, das ist keine Herausforderung. Und das kann ich sagen. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich meine Familie befragt und werde jetzt auch mal reinschauen. Also zum einen hat mein Mann als Fazit oder als Resümee gesagt, für ihn war die Pandemie, letztendlich sind wir da als Gewinner rausgegangen. Weil das hat uns angeschubst, das hat uns in Bewegung gebracht. Sonst hätten wir vielleicht diesen Schritt nie getan. Und meine Tochter meinte, für sie war das auch die beste Entscheidung. Und es war alles nicht leicht und auch nicht einfach. Aber ja, es tut ihr richtig gut, hier zu leben. Sicherlich vermisst man hier das eine oder andere, sie jetzt im Speziellen, so eine Rindswurst, so eine Currywurst, sowas gibt's hier halt gar nicht. Ja, und mein Schwiegersohn schrieb mir gestern, als ich ihn fragte, es war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, ausgewandert zu sein. Es steckt zwar Arbeit und Geduld in dem Prozess, bis man ankommt, aber es war alles wert. Es gibt selbstverständlich Dinge, die aus dem gewohnten Umfeld aus Deutschland ich gerne hätte mitgenommen, aber auch nicht so sehr vermisse, dass sie jetzt nötig wäre.
Simone, ich möchte noch eine Frage nachreichen. Du hast von einem kurzen Zeitraum gesprochen, den ihr euch selbst gegeben habt. Ihr habt innerhalb von 3 Monaten die Koffer gepackt, das Auto beladen und seid aus Deutschland abgefahren. Wenn du jetzt unseren Auf 1 Zuschauern noch einen Tipp geben möchtest, wie lautet dieser?
Gute Frage. Also ich sag mal so, ich glaube halt, dass es tatsächlich etwas ganz Individuelles, solch einen Schritt zu gehen. Und es braucht dazu, und davon bin ich zu 100% überzeugt, einfach der unabdingbare Wille, diesen Weg gehen zu wollen. Zu 100%, ohne einen Gedanken an, was könnte passieren oder wenn es da nicht so toll ist. Es kommt gar nicht in den Sinn, weil wenn dieser Wille und diese, ja, es ist auch eine Wut, die einen antreibt, die einen unglaublich motiviert, in dem Moment so stark zu sein und eine Entscheidung zu treffen, zu 100%, dann ist es möglich. Und dann kann man das machen und dann wird auch alles richtig gut.
Für uns fällt das Fazit eigentlich sehr positiv aus. Trotz unserer Anfangszeit, wir sind natürlich dann 2-3 Jahre hier in Corona auch gewesen. Das war natürlich auch eine enorme Herausforderung für uns, weil eben halt in den ersten beiden Jahren natürlich alles abgeschirmt war mit Maske, mit Glasscheibe. Man hat die spanische Sprache noch nicht so drauf und jetzt versteht man gar kein Wort mehr, weil alle Menschen, ne, mit Maske vor dem Gesicht sind und die Glasscheibe da noch zusätzlich existiert. Ja. Das war für uns schon schwierig.
Ja, wir hatten ja auch einiges am Anfang dann hier zu regeln und mussten ja auch zu Ämtern. Und insofern war das dann schon ganz, ganz schwierig, weil man immer private Termine vereinbaren musste. Man musste erst mal wissen, wie läuft hier überhaupt der Hase, wie kriegt man das überhaupt alles hin. Und das war schon eine echte Herausforderung, aber daran wächst man ja auch irgendwo. Und mittlerweile, ja, kommen wir ja eigentlich sehr gut klar.
Wir sind innerhalb der Insel, wie gesagt, schon 3-mal umgezogen, um unseren richtigen Standpunkt auch selbst auf dieser Insel zu finden, obwohl die nicht gerade groß ist. Ja. Das war auch eine Herausforderung, aber letztendlich haben wir ihn jetzt endlich gefunden. Und das war für uns natürlich auch eine Geschichte, wo man viel gelernt hat.
Eine letzte Frage möchte ich noch hinterher schieben. Habt ihr einen Tipp für Auf1-Zuschauer, die jetzt mit dem Gedanken spielen, auszuwandern? Was ist so das Wichtigste eurer Meinung nach, was man beachten sollte?
Das Wichtigste, das ist natürlich immer situationsabhängig. Ich kann nur aus unserer Erfahrung sprechen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, nicht blauäugig einfach irgendwo hinzustarten. Also nach dem Motto Vox, ne, auswandern. Also das funktioniert überhaupt nicht. Man muss, wenn man auswandert, je nachdem, in welches Land man geht, schon alleine eine finanzielle Rücklage haben, damit man überhaupt dieses Land betreten darf. Das ist natürlich auch so. Hier in Spanien ist es halt so, dass man schon ein bisschen Geld auf dem Konto nachweisen muss, bevor man überhaupt hier. Und das sind so die Herausforderungen anfangs.
Ja. Das Fazit, es ist ein wundervolles Land. Es gibt mittlerweile eine riesige Community, auch von Experts. Es sind großartige Menschen. Es ist nicht das, was man oftmals in den Medien hört, sondern es ist ein Land, das wirklich großes Potenzial hat für, ich sage jetzt mal, Visionäre, für Menschen, die auch die Tropen suchen. Ja.
Was rätst du denn auf eins Zuschauern, die auch mit den Gedanken spielen, auszuwandern, weil ihnen ihr Land zu eng geworden ist?
Ich rate ihnen, der Intuition zu folgen, und das Leben ist ein einziger Fluss, und man soll nicht stagnieren. Und wenn man spürt, das eigene Land spiegelt nicht mehr das wider, was man im Herzen fühlt, dann darf man einfach ins Unbekannte springen und auch vielleicht eben Bequemes, Bekanntes auch verlassen.
Mein Fazit ist, das war die beste Entscheidung, als Familie loszuziehen. Wir sind jetzt seit knapp Jahren unterwegs. Wir lernen Menschen kennen, Gleichgesinnte. Es ist wirklich unglaublich toll. Das Einzige, was wir bereuen, ist, dass wir nicht schon früher losgezogen sind.
Dirk, du bist Berater, deshalb kriegst du noch eine Zusatzfrage von mir. Wenn jetzt auf eins Zuschauer mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, hast du einen besonderen Tipp für sie?
Also, wenn Zweifel sind, ich hatte nämlich genau dieses Gespräch auch heute und wurde gefragt, wie war denn das für euch auszuwandern? In den meisten stecken Ängste und Glaubenssätze, die vor allen Dingen bei den Deutschen, so Sicherheitsdenken, ne, wie soll das funktionieren und so weiter. Ich kann nur sagen, macht euch schlau, sprecht mit Gleichgesinnten oder die es schon getan haben, und alles kommt und alles fügt sich. So war es bei uns zumindest.
Erich, wir haben es gerade gehört, das Fazit unserer Auswanderer, die ich im Vorfeld dieser Sendung kontaktiert habe, fällt ausgesprochen positiv aus. Die fühlen sich alle wohl. Sie haben bei den Herausforderungen natürlich auch darüber gesprochen. Manches war zeitlich ein bisschen eng gestrickt. Eine Familie hat sich gar 2 Jahre Zeit gelassen. Ich denke, alles steht und fällt mit der Vorbereitung. Da bist du ja auch ein Experte dafür. Du bietest ja da ein komplettes Wochenendseminar an, wo du die Menschen vorbereitest.
Richtig. Also das wird dieses Jahr in Ingolstadt sein. Das geht Samstag, Sonntag. Richtige Druckbetankung, wenn man so will. Also inklusive toller Verpflegung natürlich in einem Hotel in Ingolstadt. Ist auf der Homepage, die man vielleicht einblenden kann, entsprechend dann auch zu sehen. Und da gehört eben ein bisschen mehr dazu, wie einfach nur zu sagen, ach, da ist das Wetter jetzt schön und ich könnte ja mal hin. Also man sollte immer zum Beispiel als praktischer Tipp mindestens einmal länger wie ein paar Tage in dem Land seiner Sehnsucht auch mal selbst gewesen sein und keine Schnellschüsse. Man muss es aber auch finanziell durchdenken, habe ich genug Polster, bis ich dort im Ausland selber dann Einnahmen generieren kann, und wie geht es eben mit der Vermögenssicherung der Immobilie, die ich vielleicht hier in Deutschland habe, die ich nicht verkaufen möchte, wie kann ich das steuerlich optimieren? Ja, was ist einfach zu beachten, gerade damit die Wegzugsteuer mich nicht umbringt als Unternehmer, als Selbstständiger, als Freiberufler. Also all die Dinge vermittle ich eben in der Praxis. Und da würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere Zuschauer von AF1 sich anschließen würde.
Da sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Erich Hambach, für diese Information. Ich denke, für Sie, liebe Zuschauer, war es eine sehr informative und möglicherweise auch inspirierende Sendung. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, auszuhalten. und im Heimatland zu bleiben. Aber es gibt möglicherweise noch mehr Gründe, sich mal auf der anderen Seite der Grenzen umzuschauen. Sammeln Sie die für Sie wichtigen Informationen, sprechen Sie es mit Ihren Liebsten, mit Ihrer Familie, mit Ihren Freunden durch und dann planen Sie einfach das, was Ihnen gut tut. Am Ende geht es nur um eines, dass wir ein Leben führen, das von Glück beseelt ist, indem wir erfüllt sind und letzten Endes das Leben genießen. Lieber Erich, danke. Ihnen auch, liebe Zuschauer. Teilen Sie die Sendung gerne mit Ihren Freunden, mit Ihren Bekannten. Und wenn Sie am Ende des Monats noch ein paar Euro übrig haben, vergessen Sie nicht, nur mit Ihrer Spende können wir senden. Danke und bis zum nächsten Mal.